Nach Ostern gehen die Jünger wieder in ihre alte Heimat am See Genezareth zurück und sie tun das, was sie können, nämlich sie gehen fischen. Und sie fangen aber keinen Fisch. Und in der Morgendämmerung, da steht Jesus am Ufer, aber sie erkennen Jesus nicht. Er sagt zu ihnen, werft das Netz aus auf der rechten Seite, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Und die Jünger folgen dem Rat und fangen sehr viele Fische. Jetzt kapieren die Jünger, dass da Jesus am Ufer stand. Und Petrus wirft sich sogleich ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Und Jesus sagt, kommt und esst. Und sie essen zusammen Brot und Fisch. Und jetzt kommt die Schriftlesung.
Und dann heißt es in Johannes 21, ab Vers 15, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach.
Liebe Gemeinde, wenn eine Bewerbung wieder ins Leere geht, du hattest dir so viel Mühe gemacht und so gehofft, zerplatzte Träume, das tut weh. Wenn ein Date sich schon wieder als Flop erweist, du hattest so viel Hoffnung, dass es dieses Mal klappt, zerplatzte Träume, das tut weh. Wenn du jemanden verlierst, der dir wichtig war, ihr hattet noch so viel vor, zerplatzte Träume, begraben, es gibt keine Hoffnung, es gibt kein Zurück.
Wie muss es den Jüngern gegangen sein, als Jesus verhaftet wurde? Zerplatzte Träume. Sie haben ihren Job aufgegeben, hatten ihre Heimat verlassen, ihre Familien. Und jetzt soll alles vorbei sein? Sie hatten so viel zusammen erlebt. All ihre Hoffnung hatten sie in diesen Jesus gesetzt. So viel haben sie sich noch vorgestellt.
Er war ihr Leben und dann war er tot, begraben. Ein Riesenstein vor seinem Grab, damit es wirklich allen klar war, es ist aus. Mit Jesus waren ihre Träume begraben, zerplatzte Träume, alles vorbei.
Und so sind die Jünger wieder in ihre alte Heimat gegangen. Sie sind orientierungslos. Und dann ergreift Petrus die Initiative und sagt, jetzt gehen wir fischen. Das können wir, da wissen wir, wo es die gibt. Jetzt müssen wir eben wieder kleinere Brötchen backen und fischen gehen. So wie einst. So stecken sie wieder nach diesen Erlebnissen in den Mühen ihres Alltags.
Ja, sie fahren nachts wie gewohnt zum Fischen hinaus. Doch das Glück hat sie verlassen. Kein einziger Fisch zappelt im Netz. Alle Mühe umsonst. Umsonst gefischt, umsonst die Nacht um die Ohren geschlagen, umsonst geackert, umsonst.
Und wir? An Ostern haben wir uns zugesprochen, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber jetzt kehren wir wieder zurück in unseren Alltag. Trotz unserem Osterglauben, wie schnell uns wieder das alte Leben zurück hat. Die bekannten Kämpfe und Konflikte, die kleinen und die großen Enttäuschungen. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter und im Nahen Osten ebenso. Die Probleme dieser Welt sind nicht kleiner geworden, sondern höchstens größer.
Und die Netze sind leer, umsonst gefischt. Auch wir kennen das, umsonst die ganze Nacht geschuftet. Jetzt habe ich diesen Auftrag für meine Firma. Ich habe so viel rein investiert. Und dann kommt eine lapidare Absage. Auf die letzte Mathearbeit habe ich so hart gelernt und es ist eine 5 rausgekommen. Umsonst geschuftet. Mit diesem Gefühl gehen die Jünger in den neuen Morgen.
Und als es schon Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Die Gedanken der Jünger sind noch voller Nacht, zerplatzte Träume. Aber unsere Ostergeschichte widerspricht. Ihr werdet erwartet. Da steht einer am Ufer. Es ist der auferstandene Christus. Seht doch, er ist da, auch wenn ihr zurückkehrt mit leeren Händen und voller Enttäuschung. Umsonst gearbeitet, umsonst gefischt.
Ja, liebe Gemeinde, das verändert unsere mühsamen Tage und die in Sorge durchwachten Nächte, wenn wir wissen, der Auferstandene sieht uns. Ja, er sieht uns. Manchmal gleicht ja das Leben einer aufgewühlten See. Wie gut ist es da, den auferstandenen Christus am Ufer zu entdecken. Er ist der Fixpunkt, an dem wir uns festmachen können. Die Enttäuschung, dass das Leben nicht ein einziger Erfolg ist, dass manches umsonst war, das fühlt sich anders an. Es fühlt sich anders an, mit dem vor Augen, der längst auf uns wartet, mit barmherzigem Blick. Er steht am Ufer und wartet auf uns. Und dann ist auch die letzte Nacht, die Nacht des Todes, anders. Wenn ich weiß, wenn es morgen wird, steht er am Ufer.
Kinder, habt ihr nichts zu essen? So fragt Jesus so direkt und so liebevoll. Die Jünger merken und spüren, da nimmt einer wahr, wie leer und erschöpft wir sind nach diesem Frust. In seiner Nähe brauchen wir nicht den starken Mann, die starke Frau zu spielen.
Ja, die Jünger erkennen Jesus immer noch nicht. Er ist wie ein Fremder. Sie ahnen etwas, aber sie erkennen ihn noch nicht. Und darin sind sie uns doch sehr nahe. Wie oft kommt Jesus uns entgegen und wir erkennen ihn nicht. Wie oft kommt Jesus uns entgegen und wir erkennen seine Stimme nicht.
Werf doch das Netz aus. Zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Was für eine verrückte Aufforderung. Warum sollten sie denn auf der anderen Seite des Bootes mehr Fische finden? Und überhaupt, jetzt ist doch Tag, da fischt doch kein vernünftiger Mensch. Solche Ratschläge kommen uns gerade recht. Immer diese Besserwisser. Da sind Träume zerplatzt. Die Enttäuschung ist riesig Und dann kommen solche Ratschläge. Ja, das hätte man halt anders machen sollen. Wir empfinden sie wie Schläge ins Gesicht. Unbrauchbar. Umsonst gefischt. Die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Und jetzt dann so ein Geschwätz von einem Fremden.
Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Nun passiert etwas Ungewöhnliches. Obwohl die Jünger allesamt Profis sind, lassen sie sich doch darauf ein. Ihr Zutrauen siegt über den Zweifel. Das Vertrauen siegt.
Der Ruf des Auferstandenen mag uns vielleicht verrückt vorkommen, aber das ist nicht verwunderlich. Denn wir leben in einer Welt, die plant und handelt, als hätte es Ostern eigentlich nie gegeben. Und wir sind Teil von dieser Welt.
Ja, wir sind Teil von dieser Welt. Wie viele Gespräche werden nicht geführt? Wie viele Besuche unterbleiben? Wie viele Ideen für unsere Gemeinde werden schnell wieder verworfen, weil uns der Kleinglaube im Griff hat? Wir Kleingläubigen, wir wissen alles, können tausend Bedenken und Einwände hersagen.
Aber darüber gerät das Entscheidende aus dem Blick. Nämlich der auferstandene Christus ist uns viel näher, als wir denken. Und er ist auch heute noch für Überraschungen gut. Der auferstandene Christus hat unerwartet leere Netze gefüllt. Warum soll der auferstandene Christus nicht auch unsere Netze füllen?
Da warfen die Jünger das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. In der Nacht leere Netze und jetzt machen sie den Fang ihres Lebens. In Jesus zeigt sich das Leben in einer Fülle wie noch nie. Jetzt kapieren sie es langsam.
Und Johannes hat Jesus als Ersten erkannt. Johannes sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und da geht Petrus ein Licht auf. Er erkennt, der Unbekannte da am Ufer, das ist ja Jesus. Und da hält es Petrus nicht mehr im Boot. Er stürzt sich ins Wasser und schwimmt ihm entgegen, so schnell er nur kann.
Petrus denkt nicht darüber nach, was war. Er hatte Jesus verraten. Er hatte gesagt, nein, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Sein Versagen hindert ihn nicht, aufzubrechen. Sein Vertrauen ist stärker als seine Scham. Er wirft sich ins Wasser Jesus entgegen. Er schwimmt an ein neues Ufer, in ein neues Leben hinein.
Und da wird ganz deutlich, nicht der Auferstehungsglaube der Jünger sorgt dafür, dass die Ostergeschichte weitergeht, sondern der auferstandene Christus selbst. Ich sage es nochmal. Nicht der Auferstehungsglaube der Jünger sorgt dafür, dass die Ostergeschichte weitergeht, sondern der auferstandene Christus selbst.
Die Erzählung mündet in die gemeinsame Mahlfeier. Das ist der Höhepunkt. Und es ist keine Frage, wer der Gastgeber ist. Jesus lädt die Seinen ein, kommt und haltet das Mahl. Christus ist der Gastgeber. Er teilt aus, er teilt sich aus. Die Fülle des Lebens bietet er uns an.
Und dann ist es schon erstaunlich in dieser Geschichte. Der Hahn steht ja zwischen Jesus und Petrus. Und dennoch, Jesus macht Petrus keine Vorwürfe. Petrus hat ja so geprotzt, Herr, niemals verlassen wir dich. Wir sind immer an deiner Seite. Du kannst dich total auf uns verlassen. Wir wissen ja, wie es ausging. Und Petrus hat total versagt. Der Hahn steht zwischen ihnen. Und dennoch, Jesus straft Petrus nicht ab, als Totalversager, auf dich kann man sich sowieso nicht verlassen. Jesus teilt das Abendmahl mit ihm.
Und irgendwann an diesem Morgen nimmt Jesus Petrus zur Seite, denn sie hatten ja noch was zu klären. Jesus kehrt das nicht unter den Teppich. Und dann kommt folgender Dialog. Simon, Petrus, hast du mich lieb? Petrus antwortet Jesus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu Petrus: Weide meine Schafe. Dreimal geht das hin und her. Dreimal stellt ihm Jesus die Frage: Hast du mich lieb? Dreimal beauftragt Jesus Petrus: Weide meine Schafe. Jesus beauftragt den Totalversager, ausgerechnet ihn. Dreimal versagt, dreimal gefragt, dreimal beauftragt. Jesus ist der Seelsorger par excellence, Seelsorge auf Augenhöhe.
Petrus soll Schafe hüten, aber es sind nicht seine Schafe. Der auferstandene Christus spricht mit Nachdruck von seinen Schafen. Und damit schreibt er Petrus und all seinen Nachfolgern ins Stammbuch: Leite nie so, als seien es deine Schafe.
Damit wird von vornherein dem Missbrauch von geistlicher Macht gewehrt. Wir sind nicht Herren über den Glauben anderer, sondern Hebammen ihrer Freude. Petrus soll nicht so leiten, als seien es seine Schafe, sonst droht der Missbrauch von Macht, gerade auch in der Kirche. Und was kommen da für Geschichten zutage, wo geistliche Leiter sexuellen Missbrauch betrieben haben und Seelen zerstört haben für lange Zeit, oft lebenslang?
Weide meine Schafe. Petrus wird zwar die Tätigkeit des Hirten aufgetragen, aber es wird ihm nicht der Titel Hirte verliehen. Und dazu passt, was wir im Johannesevangelium lesen, dass nur Jesus Christus als guter Hirte bezeichnet wird. Es ist ein sehr persönliches Zwiegespräch, ja, ein behutsames Beichtgespräch zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus stellt Petrus diese drei Fragen, weil er weiß, Menschen mit Macht und Einfluss sind besonders gefährdet.
Und das gilt für uns alle, denen andere Menschen anvertraut sind. Jesus kommt Petrus nahe, damit wir uns zusammen mit Petrus der Frage stellen: Was ist es, das dich antreibt? Ist es die öffentliche Bühne und die Bewunderung, die dir dein Leitungsamt beschert? Ist es das Verliebtsein in die eigene Stärke und Unersetzlichkeit? Ist es die Einbildung, du seist das Maß aller Dinge? Oder ist es die Liebe zu Jesus Christus, die dich antreibt?
Petrus hat gecheckt, dass er mit seinen großen Worten kläglich gescheitert ist. Wer immer wieder auf seinen großen Glauben hinweist und keine Taten folgen lässt, der ist scheinheilig. Und er wird auch als solcher wahrgenommen. Wir sollen authentisch sein. Wort und Tat soll im Einklang stehen. Es ist gut, wenn wir als Christen immer wieder auch sagen können: Herr, sei mir Sünder gnädig.
Petrus hat geprotzt und er ist kläglich gescheitert. Aber Jesus fängt ihn so liebevoll auf. Das ist Agape, das ist göttliche Liebe, das ist Liebe pur. Wenn die Liebe Gottes in einen Menschen fällt, dann wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Diese bekannte Liedzeile drückt aus: Wenn du mich liebst, dann diene mir. Wenn du mir nachfolgen willst, dann weide meine Schafe.
Und zwei Dinge sind uns in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst wichtig geworden. Mehrere, aber auf zwei wollen wir uns fokussieren. Jesus selbst ruft dich und mich in seinen Dienst. Folge mir nach. Setz deine Talente für mich ein und übernimm Verantwortung. Und das Zweite, egal was ich angestellt habe, auch wenn ich Jesus verleugnet habe, Jesus lässt mich nicht los. Im Gegenteil, er geht auf mich zu, nimmt mich zur Seite und fragt liebevoll: Liebst du mich? Und ich darf mit Ja antworten. Amen.